130 Milliarden Dollar ausgelöscht in nur 90 Minuten. Donald Trump hat es wieder getan. Pünktlich zum Jubiläum seines Trump-Meme-Coins sorgen neue Handelskriegsdrohungen mit der EU wegen Grönland für Panik an den Märkten. Mehr als 700 Millionen Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert. Bitcoin konnte die Woche nicht über 94.000 Dollar schließen. Die entscheidende Frage für euer Portfolio: Ist das klassische Taco-Playbook und damit eine einzigartige Kaufchance? Oder stehen uns jetzt die gefürchteten 80.000 US-Dollar bevor? Genau das klären wir heute mit Charts, On-Chain-Daten und konkreten Levels, die über eure nächsten Moves entscheiden könnten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 19. Januar. Ich bin Johannes Maxwaite und mir ist wieder zugeschaltet Stefan Lübeck, unser Marktexperte. Stefan, es hat uns mal wieder eiskalt erwischt. Ich dachte schon, wir hätten dieses Zolldrama endlich hinter uns gelassen. Aber nach der neuesten Meldung habe ich das Gefühl, Trump legt jetzt erst so richtig los. Ne?
Ja, hi Johannes, hallo ihr Lieben. Das war tatsächlich ein wilder Ritt wieder zur Wocheneröffnung. Eigentlich wollte ich mich da gerade auf das bevorstehende NFL-Viertelfinale LA Rams gegen Chicago Bears konzentrieren. Und auf einmal gingen am Rechner die Alarmen los, wie es immer so ist. Der läuft ja bei mir im Hintergrund. Auf einmal fing es an zu piepen. Der Markt wurde zum Weekly Open trotz Feiertag in den USA, sprich US-Börsen sind ja heute geschlossen, einmal ordentlich durchgeschüttelt, muss man sagen.
Jojo, wir gucken einmal in den Altcoin-Space zu Beginn und schauen uns tatsächlich einer deiner Favoriten an, Stefan. Es geht heute um Canton, ein neuer Challenger im RWA-Space. Eine Nische, die ja trotz Volatilität am Kryptomarkt unbeirrt weiter wächst. Wir sehen es jetzt hier im folgenden Chart. Die Marktkapitalisierung aller tokenisierten Vermögenswerte hat kürzlich ein neues All-Time-High hingelegt. 325 Milliarden US-Dollar. Gut, vieles davon sind halt auch Stablecoins, wie wir hier sehen. Aber trotzdem, es wächst und damit halt auch so Sachen wie Tokenized Stocks, einer der spannendsten Gebiete meiner Meinung nach. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, unter anderem in unserem Ausblick. Alle haben ja bisher über Ethereum und Solana als führende Plattform in Sachen Tokenisierung gesprochen und dann kam plötzlich aus dem Nichts Canton und sicherte sich einfach mal vermeintlich exklusive Deals mit Giganten wie JP Morgan und der DTCC. Die Folge: ein parabolischer Anstieg und ein neues All-Time-High bei 0,17 US-Dollar 17 Cent Anfang Januar. Jetzt dann die kleine Ernüchterung: Der Kurs ist rund 30% vom All-Time-High entfernt und laut Decrypt sind alle exklusiven Deals oder zumindest der mit der DTCC gar nicht so exklusiv, denn die hat sich neulich zu Wort gemeldet und meinte, man sei offen für Interoperabilität, sprich Ethereum ist genauso im Rennen für die Tokenisierungsbemühungen. Canton muss sich wohl also doch den Kuchen mit anderen Wettbewerbern teilen, zumindest hier. Stefan, siehst du bei Canton aktuell einfache Gewinnmitnahmen, die jetzt diesen 30%igen Dump irgendwie erklären würden und damit halt aber auch eine Chance für einen Einstieg, für Leute, die anfängliche Rallye verpasst haben, oder ändert die eben genannte News für dich diesen Trade komplett?
Ja, wir gucken am besten einfach mal auf den Chart. Ich hole den gerade mal raus. Also sicherlich war der Anstieg auch news-driven, ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die DTCC dann auf einmal das bekannt gegeben hat. Ich glaube, das war 17. Dezember oder so, irgendwann. Kurz vor eine Woche vor Weihnachten war das. Dann gab es die starke Bewegung. Sehen wir hier, im Tief waren wir sogar am 23. Dezember nochmal bei roundabout 8 Cent. Und dann im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, in der Spitze auf gut 17 Cent hoch. Und natürlich muss man sagen, in der Folge nach so einem starken Anstieg kann es dann auch mal eine Korrektur geben. Dennoch ändert das für mich nichts daran, dass im Hintergrund bei Canton einige relevante Player aus dem TradFi stehen. Ein ehemaliger Goldman Sachs-Mitarbeiter hat quasi die Chain mitentwickelt und sogar die Deutsche Bank ist ja ein Stück weit involviert. Also es gibt mehrere große Banken, die tatsächlich auf Canton setzen oder zumindest mal aufgeführt werden als Supporter. Und charttechnisch, deswegen für mich ist immer ein bisschen schwer zu sagen, die ganzen News, ja, es ist schön, wenn es eine positive News gibt, die müssen alle, ich glaube, jede einzelne Chain, lassen wir Ethereum mal, weil die auch breiter aufgestellt sind, ein bisschen vor, weil eigentlich muss jede einzelne Chain sich über Zeit dann einfach schlicht und einfach beweisen, ne? Was haben wir gesagt? Ondo, was wird Ondo jetzt die ganze RWA-Space irgendwie quasi umkrempeln? Wo steht Ondo jetzt? Also gefühlt ist bei Ondo dann auch nicht so viel passiert. Insofern muss man einfach mal sehen. Aber wenn ich einfach mal charttechnisch gucke, und das ist im Endeffekt das, was ich im Grunde genommen selber für mich kontrollieren kann, ist im Endeffekt, dass ich sehe, wir haben die Korrektur bzw. den Rücksetzer gesehen, gerade als wir am letzten Dienstag nicht geschafft haben, nach einem Abprall an der EMA 50 im 12-Stunden-Chart. Nicht wundern, ich nehme immer, wenn der Tageschart so wenig Charts hergibt, habe ich schon häufiger mal erklärt, nehme ich die kleinere Zeiteinheit, die mir aber sozusagen eine genug Kerzen gibt, sodass ich im Endeffekt eine Interpretation daraus ableiten kann. Dann sah ich im Endeffekt bei 12,5 Cent, okay, es gab erstmal einen Bounce und dann im Endeffekt sind wir aber hochgelaufen und kamen dann da quasi nicht weiter in den Bereich 15, knapp 16 Cent, wo wir dann auch Anfang Januar schon mal nicht weiterkam. In der Folge neuer oder weiterer Abverkauf. Und jetzt stehen wir im Endeffekt genau an diesem ersten relevanten Level. Da gab es im Grunde heute Nacht dann auch so einen vorsichtigen Bounce, sag ich mal, der nämlich genau dieses Level beschreibt, wo wir am 21. Dezember ausgebrochen waren, nachdem der Bereich um 11 Cent ziemlich genau Mitte November vorerst über mehrere Tage hinweg hier nämlich als Support fungierte, wurde aufgegeben, dann ging es gen Süden. Sprich, jetzt stehen wir wieder an diesem Support. Und für mich ist, um das vielleicht abzukürzen, sollte der Bereich jetzt im Zuge vielleicht noch weiterer Schwäche am Kryptomarkt aufgegeben werden, ist für mich dieser grüne Bereich elementar. Das ist einfach gesagt zwischen 10 und 9,5 Cent. Der war nämlich 25. November Widerstand und dann war er zuletzt bevor die Rallye im Grunde genommen dann hier gen Norden zündete, war er kurz nach Weihnachten nochmal Support. Das heißt, hier gucke ich hin. Ich sage, deswegen No Financial Advice, ich bin selber investiert, wisst ihr aber auch, hatte ich frühzeitig bekannt gegeben. Und für mich ist, glaube ich, solange wir diese 8 Cent, selbst wenn es jetzt nochmal tiefer geht, ne, solange wir über 8 Cent halten, optimalerweise sogar diese grüne Zone jetzt als Support finden, ist für mich soweit noch alles okay. Und wir wissen selber, der Markt ist volatil und Volatilität geht immer leider nicht nur nach oben, sondern auch mal nach den Süden.
Ja, Stefan beleuchtet das Ganze auch überwiegend aus charttechnischer Perspektive. Wenn ihr erfahren wollt, warum Canton nicht nur ein super RWA-Trade sein könnte, sondern auch in ein Privacy-Portfolio gehört, dann schaut gerne auf die Webseite, wo ich einen Artikel über die spannendsten Alternativen zu Monero, Zcash und Dash geschrieben habe. Das Plus-Abo, was man dafür braucht, um den Artikel zu lesen, das gibt's schon zum Testen für 1 Euro. Und ihr habt damit Zugriff auf viele andere Inhalte wie Experteninterviews, Kursprognosen und Stefans ausführlichen Chartanalysen mit den wichtigsten Kursmarken zu Bitcoin, Ethereum, Solana und vielen, vielen mehr. Lass uns ins Hauptthema gehen, Stefan. Es sah ja so gut aus für Bitcoin und Co. Hier mal ein Blick auf die Zuflüsse in die ETFs letzte Woche. 1,4 Milliarden bei Bitcoin, ja, fast 0,5 Milliarde bei ETH und Sol und XRP haben auch so roundabout 50 Millionen. Laut CoinShares waren es insgesamt mehr als 2 Milliarden Dollar Zuflüsse in Krypto-ETPs. Entsprechend waren ja auch die Kurse vieler Altcoins, wir haben letzten Montag drüber gesprochen, auf dem aufsteigenden Ast.
Ja, tatsächlich.
Sah bis dahin ja ganz richtig gut aus. Ne?
Also tatsächlich ist das Interessante, Bitcoin hatte ja am Freitag dann Abflüsse, ich glaube 470, 480 Millionen waren es, nachdem es ja zwei richtig krasse Tage gab zu Wochenbeginn. Spannender ist dann aber, Ethereum wirkt jetzt hier, okay, 479 Millionen an Zuflüssen. Sie haben aber die ganze Woche über Zuflüsse gehabt. Die waren am Freitag auch kleiner, ich glaube 7, 8, 10, also unter 10 Millionen, aber dennoch 5 Tage in a row. Das heißt, die erste grüne Woche seit Anfang Oktober, 1. oder 2. Oktoberwoche war das. Und da finde ich es dann ganz spannend, dass es nicht nur auf der Seite der ETFs da nachhaltige Zuflüsse gab, sondern habe ich nochmal einen Chart mitgebracht, dass man nämlich im Endeffekt ja so schleichend, und wir wissen, wir lesen regelmäßig, Bitmine hat hier wieder gekauft, Bitmine hat da akkumuliert und fängt jetzt an, will zu staken, dass im Endeffekt aber die Strategic Reserves, also die DATs im Bereich Ethereum, tatsächlich ordentlich Gas gegeben haben. Denn die haben in den letzten 30 Tagen Ethereum im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar akkumuliert. Das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, tatsächlich sogar mehr als in die ETFs geflossen ist. Das heißt, da wird munter gekauft. Das unterstützt natürlich logischerweise auch den Preis, zeigt aber vielleicht dann auch diese Zuversicht, die man im Endeffekt in Ethereum hat.
Ja, auf jeden Fall. Spannend auch der Deal zwischen Bitmain und MrBeast. Ne? Ich finde, das hat Ethereum vielleicht auch so ein bisschen gefehlt. Mag vielleicht auch ein bisschen toppy klingen nach einem Top-Signal, aber so der größte YouTuber der Welt gepaart mit der zweitgrößten Kryptowährung der Welt. Also sowas, das hat auch irgendwie so ein bisschen Marketingcharakter, der vielleicht Ethereum auch wieder in die breite Öffentlichkeit rücken könnte. Aber wir schauen mal, denn tatsächlich, und das, jetzt kommen wir eigentlich zu dem ernüchternden Teil, pünktlich um Mitternacht zur Futures-Eröffnung gibt es dann ja sowas wie ein Déjà-vu vom 10. Oktober 2025, so ein bisschen jedenfalls. Es ist Wochenende, die TradFi-Märkte sind geschlossen und da kommt der gute Herr Trump und zündet die nächste Zollbombe. 10% Zölle auf 8 NATO-Staaten ab dem 1. Februar, ab Juni sogar 25%. Und sein Ziel, einfach ganz klar, ein Deal für den Kauf von Grönland erzwingen. Die EU hat auch prompt reagiert. 108 Milliarden Dollar Vergeltungszölle stehen in der Pipeline. Europäische Staatschefs nennen Trumps Vorstoß inakzeptabel. Das Ergebnis, was das alles bedeutet, erkennen wir. Risk off erstmal. Gold und Silber legen ein neues All-Time-High hin und Krypto-Trader erwischt es auf den falschen Fuß. Knapp 800 Millionen US-Dollar angehebelten Positionen binnen 24 Stunden. Liquidiert natürlich die überwiegende Menge davon Longs und Bitcoin kann die Woche nicht über wichtige Kursmarken schließen. Stefan, wie ernst ist die Lage im Vergleich zu dem Drama, was wir im Oktober gesehen haben, was dann natürlich erstmal krassen Effekt auf die Kurse hatte, aber sich dann letztendlich eher so als schnell ja, wie sagt man, das löste sich dann relativ schnell wieder auf.
Ja, also das Spannende ist ja eigentlich, dass die Grönland-News schon deutlich eher kam und Bitcoin und Ethereum haben ja erstmal gar nicht drauf reagiert. Also ich weiß noch, als ich die News über die Ticker gesehen habe, habe ich am Wochenende direkt die Charts aufgemacht und denke, okay, passiert ja eigentlich gerade irgendwie nicht so viel. Ja, heute Nacht um Mitternacht, als die Futures dann aufgemacht haben, da sah ich dann auf einmal, weil das war im Grunde auch fast mit der erste Alarm, der kam bei mir, war dann auf einmal Silber und Gold mit einem fetten Gap-Up, Silber, Gold, beide neues All-Time-High erreicht. Da sah man, okay, das ist ein Risk-Off-Move. Und gleichsam, kurze Zeit, paar Minuten später, ging es dann im Endeffekt auch mit der Schwäche der Futures im Nasdaq, dem DAX tatsächlich auch, weil das natürlich auch dann Deutschland mit belastet. Da sah man auch, Bitcoin wird mit gen Süden gerissen. Nur zur Erinnerung, heute hat die USA offiziell zu, also Futures sind offen. Die haben aber ihren Martin Luther King Jr. Day, glaube ich, heißt der. Das heißt, Aktien werden heute nicht gehandelt. Und dann sah man aber sehr schnell Nasdaq 100, 1% an Wert verloren. Wir wissen gerne mal, macht Bitcoin das 2- bis 3-fache dann? Und das ist im Endeffekt diese 3% gen Süden, die wir dann gesehen haben. Sicherlich ist diese Lage nicht zu unterschätzen, aber ich muss auch sagen, langsam, wie du schon sagst, mit der China-Nummer, man kennt diese Rhetorik ja. Es ist ein Vorpreschen über Handelszölle, um Druck aufzubauen. Aber auch in den eigenen Reihen gibt es diesbezüglich ja einige Vorbehalte, also unter den Republikanern. Und ich finde die Reaktion aus Europa, um es vielleicht nicht zu politisch zu machen, auch wenn man sich damit auf sein Niveau vielleicht auch begibt, durchaus angebracht. Und dass er als Grund dann vor allem nun China und Russland als Sicherheitsrisiko ins Spiel bringt, ist natürlich völliger Quatsch, um es mal so zu sagen. Eigentlich seine Absicht, ja, was gänzlich anderes. Und damit hat man ihn vielleicht auch entlarvt, dass er schlicht und einfach weiß, es geht darum, man will Bodenschätze haben. Übrigens habe ich am Wochenende auf NBC gehört, und da sieht man nochmal, wie crazy das eigentlich ist, dass er Mitarbeitern von ihm im Netzwerk tatsächlich Ähnliches zu Kanada erzählt hat. Trump meint, auch Kanada sei unterlegen im möglichen Rennen in der Arktis, wenn China und Russland dann im Endeffekt ernst machen würden, wenn es um Rohstoffe geht. Und ja, meine Meinung nach ist, dass er sich mit der Grönland-Nummer vielleicht auch verkalkuliert haben könnte. Zum einen diese Einigkeit der EU, dass man sehr schnell reagiert hat und geschlossen auch reagiert hat. Das zeigt sich mit diesen Gegenzollmaßnahmen, aber vor allem auch vielleicht die zweite Bazooka der ein Stück weit großteilig NATO-Staaten, also Europa, welche sie auch noch im Repertoire haben, darf man nicht vergessen, US-Staatsanleihen. Ich weiß nicht, ob bei Trump das so richtig klar ist. Allein jetzt Japan rausgerechnet, halt hält Europa mehr als 1 Billion an US-Bonds und Bills, also US-Treasuries. Und würden die USA beim Verkauf definitiv in eine Depression stürzen. Also das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, ob man ihm das nicht so gesagt hat oder vielleicht ein Stück weit er einfach das nachplappert, was vielleicht die Hardliner in seiner Regierung sagen und er vielleicht dann auch ein bisschen selber vor den Karren gespannt wird. I don't know. Hm.
Ja, der neueste Terror-Schock, der kommt zwar so ein bisschen überraschend, weil er auch gegen vermeintliche Freunde der USA gerichtet ist, aber Trumps Taco-Playbook, also Trump always chickens out, um das Wort nochmal da oder zu klären, ist, wie du schon sagst, mittlerweile ein Meme geworden und genau nach Plan läuft es scheinbar wieder ab. Also erstmal eine Wochenendankündigung, Märkte sind geschlossen, TradFi-Anleger können den Schock verdauen, bevor sie handeln können. Der Kryptomarkt dagegen, ja, der blutet sofort. Unsere 24 Stunden, 7 Days the Week Liquidität ist wieder Fluch statt Segen. Und auf Twitter fasst es der Analyst Kobasi Letter gut zusammen, die Strategie, die Trump eigentlich schon seit 2025 mehrfach fährt. Vom jetzigen Punkt an folgt ihm zufolge für gewöhnlich erstmal, dass am Montag und Dienstag Präsident Trump weiter Druck ausübt, aber Anleger beginnen zu erkennen, dass die Zölle noch nicht in Kraft getreten sind und erst Wochen später, in diesem Beispiel 1. Februar, in Kraft treten sollen. Am Mittwoch derselben Woche steigen Dip-Käufer ein und lösen eine Erholungsrallye aus, die jedoch oft nachlässt und zu einem weiteren Rückgang führt. Dies ist dann in der Regel der Zeitpunkt, an dem das Smart Money einkauft. Am folgenden Wochenende, etwa eine Woche später, gibt Trump dann bekannt, dass Gespräche in Gang sind, alles klingt so ein bisschen wieder versöhnlich. Am Sonntagabend dann öffnen die Futures aufgrund der zurückkehrenden Zuversicht deutlich höher, aber die Gewinne schwinden bis zur Eröffnung des Kassamarkts am Montag. Und nach der Eröffnung am Montag treten dann hochrangige Regierungsvertreter, wie zum Beispiel Scott Bessent, live im Fernsehen auf, um Anleger zu beruhigen und die Fortschritte bei den Verhandlungen zu betonen. Und in den nächsten 2 bis 4 Wochen geben dann verschiedene Mitglieder Trumps Regierung weitere Hinweise darauf, dass hier irgendwie zu einem Deal gekommen wird und dann letztendlich wird der Deal angekündigt und das Ganze geht wieder von vorne los, bis Trump dann wieder bekommen hat, was er wollte. Fazit: viel Volatilität in der Zwischenzeit, aber super Kaufgelegenheiten. Wir haben 2025 gesehen. Jetzt an dich die Frage, Stefan. Für dich auch super Kaufgelegenheit oder ist dieser Hochmut einfach gefährlich? Stichwort fallende Messer.
Ganz ehrlich, die Auswirkungen sind schwer abzuschätzen. Es macht sicherlich Sinn, wenn ich rein chartmäßig vorgehe, dass ich sage, okay, man kauft, habe ich ja schon mal gesagt, man sollte nicht kaufen, wenn es dick grün ist und quasi rein FOMON, sondern eher, wenn es Rücksetzer gibt. Und dadurch, dass ich die Auswirkungen, wie sich das perspektivisch mit den ganzen Wendungen, die dann noch da reinkommen können, ausspielt, wird man im Endeffekt sehen, kann ich persönlich so nicht bewerten. Dementsprechend, was mache ich? Ich halte mich lieber an Charts und Statistiken. Und beispielsweise habe ich gestern Abend in meinem eigenen YouTube-Livestream, das war 3-4 Stunden bevor im Endeffekt dann sozusagen um Mitternacht der Abverkauf losging, auf die Liquidität an der Unterseite im Bereich 92.000 US-Dollar bei Bitcoin hingewiesen und dass ich mir vorstellen kann, dass die halt nochmal geholt wird. Und das, ja, dann sind wir gern Süden gefallen, haben die uns erstmal gegriffen. Der Bereich hat dann erstmal gehalten. Was mich allgemein beunruhigt, ist der Umstand, dass die Märkte eigentlich trotz der seit Wochen andauernden täglichen neuen Hiobsbotschaften sich verhältnismäßig eigentlich weiterhin robust zeigt. Ne? S&P 500 am All-Time-High, in der letzten Woche in den Futures erstmals die 7.000 getroffen, gleichsam Silber, Gold, beides am All-Time-High. Sehr viel Stärke im Markt eigentlich. Und ja, Chaos und Unbeständigkeit scheint the new normal irgendwie zu sein. Und genau darin besteht dann vielleicht auch die Gefahr. Auf TradFi bezogen sind Anleger prozentual, das muss man wissen, so stark long investiert wie seit Ewigkeit nicht mehr. Und jede News, die vor Jahren meiner Meinung nach definitiv noch für Rücksetzer gesorgt hätte und auch vermutlich eine Ecke mehr als das, was wir jetzt vermeintlich gesehen haben heute Nacht, verpufft so ein bisschen, als wäre es nichts. Vermutlich auch daher, wenn nämlich, und das ist so eine klassische Börsenrhetorik, wenn alle denken, es könnte krachen, dann passiert nämlich einfach mal genau nichts, beziehungsweise es rumst nicht und ja, man tut so, man juckelt einfach weiter hoch. Der Markt vergisst aber dennoch nicht, was womöglich da im Hintergrund gerade für Probleme, auch gerade die Auswirkungen auf die Wirtschaften weltweit im Endeffekt da sich zusammenbraut. Da kann man sagen, vielleicht sagen auch die Ruhe vor dem Sturm, gegebenenfalls, ich nenne sie immer so schön die Falltür, vielleicht wird die dann nämlich erst geöffnet, wenn Marktteilnehmer endgültig denken und vielleicht sich auch in Sicherheit wiegen. Es kann ja eh nichts mehr passieren, statistisch müssen wir uns, also kann eh nichts mehr passieren. Und Statistik, das ist das, was ich ja, worauf ich ja eher schaue. Wenn ich da mal rüber schaue, schaue ich einfach im Endeffekt auf den VIX Und da, den seht ihr sehr schön, dass man, das sind die letzten 20 Jahre der Bewegung des WIX. Und da sieht man, dass so ab Mitte Januar, da sind wir jetzt ja grob, dass dann langsam nicht der WIX, also die Volatilität ohnehin saisonal wieder zunimmt, bis sie so, ja, in der dritten Märzwoche circa dann irgendwie ihren Höhepunkt findet. Das heißt, unabhängig jetzt mal von den ganzen News, darf uns das nicht verwundern, wenn wir jetzt erstmal die nächsten, was sind das, 2 Monate ungefähr, größere Bewegungen sehen können.
Ja, es gibt Analysten, die sagen, dass diese Korrektur überfällig war. Die Nachrichtenlage war ja schon vor dem neuesten Schock wenig überzeugend und Anleger übersehen vielleicht andere wichtige Makrofaktoren, die zum Krypto-Sell-Off geführt haben. Zum einen ist das wichtige US-Kryptogesetz Clarity ins Stocken geraten, nachdem Coinbase seine Zustimmung zurückgezogen hat. Fazit da einfach, das Gesetz verzögert sich und wird im schlimmsten Fall erst 2027 oder gar nicht erst verabschiedet. Alle Hintergründe dazu lest ihr auf unserer Webseite. Mit BTC Echo Plus habt ihr zudem Zugriff auf eine allumfassende Analyse zum Gesetzesentwurf. Außerdem hat Trump ja den dovischen Kevin Hassett als neuen Fed-Vorsitzenden inoffiziell ausgeschlossen, was Hoffnung auf weitere Leitzinssenkungen nach Powells Abschied und dem allgemeinen Risk-on-Sentiment einem Dämpfer verpasst hat. Und außerdem hatten wir letzte Woche auch vor Gewinnmitnahmen von Short-Term-Holder gewarnt. Und siehe da, nach wochenlangen Verkäufen, die größtenteils mit einem Verlust getätigt wurden, schreibt jetzt auch schon ein Crypto-Quant-Analyst, verzeichneten Short-Term-Holder den größten Gewinnanstieg in diesem gesamten Bereich, wie wir hier im Chart sehen. Also quasi mit dem Push von Bitcoin über die 92.000, 93.000. Und die Käufer haben jetzt einfach die Liquidität gehabt, um verkaufen zu können. Große Gewinnspitzen, schreibt der Analyst. Bei Short-Term-Holder treten in der Regel kurz vor dem Ende eines lokalen Trends auf, nicht zu Beginn einer klaren Aufwärtsbewegung. Also hier war auch so ein bisschen absehbar, dass es zu Verkäufen, zu einer kleinen Korrektur kommen könnte. Und du, Stefan, zeigst ja derweil auch auf den Bondmarkt, den Kryptoanleger im Auge behalten sollten. Warum?
Ja, der ganze Blick ging im Endeffekt jetzt wieder, war wieder durch Herrn Trump bestimmt, durch die ganze Grönland-Nummer etc. Für mich gilt es aber unverändert auf die Staatsanleihen in Japan zu schauen. Das seht ihr hier auch. Das sind in diesem Fall die japanischen 10-jährigen Staatsanleihen, die Yields. Und darüber gelegt einfach mal die Entwicklung von Gold. Also im Grunde genommen eine sehr, sehr hohe Korrelation, so wie wir sie uns ja eigentlich auch immer mit Gold und Bitcoin dann wünschen würden. Aber hier sieht man die tatsächlich seit, ja, eigentlich 5, 6 Jahren jetzt im Grunde genommen, dass die Korrelation sehr hoch ist. Insbesondere seit Anfang 2023 laufen die quasi gleich. Und das Problem, was hier im Endeffekt dann gespielt wird, oder wir wissen es auch, wir hatten unlängst, ne, Carry Trade Unwind, ja oder nein, dazu kam es dann erstmal nicht. Was aber in Japan, das Problem in Japan ist einfach gesagt mal nicht gelöst, denn der größte Gläubiger der USA kämpft im Endeffekt um seine Glaubhaftigkeit am Kapitalmarkt. Die Renditen auf japanische Staatsanleihen kennen aktuell, und das ist das, was ihr im Chart seht, nur noch eine Richtung und steigen eigentlich zunehmend parabolisch. Dieser Chart beschreibt eigentlich, was den USA und vielleicht auch anderen Ländern mit zunehmender Überschuldung noch im Endeffekt bevorstehen dürfte. Dass Hard Assets dann, allen voran Gold, quasi 1:1 diese gleiche Bewegung zeigen, wie die jetzt der japanischen Staatsanleihen, untermauert eigentlich, dass die japanische Notenbank und die auch Anleger gleichzeitig, also quasi, dass die Anleger im Endeffekt die Ausweglosigkeit der japanischen Währung und der japanischen Notenbank erkannt haben. Tatsächlich gab es über das Wochenende einen weiteren Sprung bei den Yields, insbesondere bei den 30-Jährigen. Und das sind die 30-jährigen Staatsanleihen, die sind eigentlich nicht so, ich sag mal, volatil oder bewegen sich nicht so heftig. Da sind die Yields allein über das Wochenende fast 4% angestiegen. Das ist enorm. Einfach gesagt, Anleger fordern also immer mehr Rendite, um Japan noch frisches Geld zu leihen. So darf es dann auch nicht verwundern, und das ist so ein bisschen das, was in dieser ganzen Grönland-Nummer so ein bisschen untergegangen ist am Wochenende, dass Japan zuletzt nämlich mal wieder bei den USA anklopfen musste. Die müssen ja immer so ein bisschen fragen, ob das auch okay ist. Die News, wonach Japan die USA gebeten hat, doch US-Staatsanleihen oder einfach gesagt Dollar verkaufen zu dürfen, um die eigene Währung, den japanischen Yen wiederum, der sich ja seit Ewigkeiten im Absturz befindet, ein bisschen zu stabilisieren, ist wie gesagt eigentlich untergegangen, weil Trump wieder das im Grunde genommen alles eingenommen hat da am Wochenende. Aber meiner Meinung nach einfach nicht weniger relevant. Zumal damit logischerweise dann auch die Gefahr eines erneuten Carry-Trade-Unwinds, der ja bislang bislang im Endeffekt nur in die Zukunft aufgeschoben wurde, weiter nicht vom Tisch ist.
Mhm. Ja, damit kommen ja mehrere Sachen zusammen, die halt auch diese Korrektur erklären würden. Wir gucken gleich mal in die Charts, um zu schauen, wie es weitergeht. Aber bei dem Stichwort Zukunft schauen wir erst vorher nochmal in die Makrodatenlage und was uns jetzt in dieser Woche erwartet. Und da kommst du auch wieder ins Spiel, Stefan.
Ja, im Endeffekt, wir sehen in dieser Woche, wir hatten heute tatsächlich die CPI, also die Inflationsdaten aus Europa. Ich habe jetzt dadurch, dass wir so fleißig hier dran waren, gar nicht geguckt. Sie haben zumindest mal die Märkte nicht großartig bewegt. Ich denke mal, die waren dann ziemlich in line. Und relevant wird es tatsächlich dann erst wieder so richtig am Donnerstag. Da sehen wir nämlich die aktuellen Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt im dritten Handelsquartal. Die ersten Schätzungen, es sind ja immer drei Schätzungen und dann kommen die finalen Zahlen, die ersten Schätzungen lagen tatsächlich deutlich über den Erwartungen. Und die zweiten Schätzungen werden jetzt, wird man mal sehen, bestätigen die sich oder fällt dann im Endeffekt die das wirtschaftliche Wachstum doch schwächer aus? Und dann sehen wir später am Donnerstagnachmittag dann auch noch die Veröffentlichung der PCI-Kerninflationsdaten. Die sind natürlich auch enorm wichtig, weil das sind die wichtigsten Inflationsdaten, auf die Fed eigentlich ein Stück weit auch schaut. Wir wissen, die CPI-Daten waren zuletzt weiter zurückgegangen. Wird man sehen, bestätigt sich das auch bei den PCI-Daten. Und die Handelswoche wird dann im Endeffekt beschlossen. Zurückblick nach Japan, nämlich mit der neuesten Leitzinsentscheidung in Japan. Es werden keine Veränderungen erwartet, also sprich weiterhin 75 Basispunkte an Leitzins, obwohl dort die Inflation ja auch weiter grassiert. Und dann am Freitagnachmittag noch die neuesten Zahlen der Universität Michigan zur Inflationserwartung der US-Privathaushalte. Dann, und das wird vielleicht auch die nächsten Wochen an die Kurse nochmal zusätzlich wieder bewegen, schauen Anleger nämlich auf die anlaufende Berichtssaison in den USA. Mit Netflix nachbörslich am Dienstagabend präsentiert dann im Endeffekt das erste Technologie-Schwergewicht seine neuesten Quartalszahlen. Und dann haben wir nach Börsenschluss am Donnerstag im Endeffekt auch noch mit Intel den ersten Chip-Produzenten, der seine Bücher eröffnet. Und in den Wochen darauf kommen dann die ganzen großen Mac 7 etc. Das wird dann wieder definitiv spannend.
Ja, und auch spannend ist ja noch die ausstehende Entscheidung vom Supreme Court zu den Strafzöllen, wo wir jetzt auch wieder heute bei dem Thema sind. Das heißt, ich habe gelesen auch, dass schon heute wieder eine Entscheidung fallen könnte. Das heißt, ehe dieser Podcast rauskommt, könnte das Ganze schon wieder zurückgerollt sein. Also es ist ja auch noch so eine Wildcard, von dem niemand so wirklich weiß, was da genau passieren könnte. Auch das, würde ich aber sagen, unterstreicht halt das, was du vorhin gesagt hast, mit Volatilität dürfte zu rechnen sein.
Ja, wir gucken mal. Also das ist diese Nummer mit den Strafzöllen kann tatsächlich, glaube ich, bis Juni noch rausgezögert werden. Ne? Aber wir kriegen jetzt im Endeffekt täglich irgendwie jede Woche wieder, ja, es könnte jetzt aber noch und mal gucken, genau, das weiß man nicht. In dem Falle, die das immer sagen, diese Woche kommt es gleich, ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, die wissen, es kommt nicht, aber das sorgt für Volatilität an Märkten und damit wird halt Geld verdient. Ne?
Ja, auf jeden Fall schwirrt es da noch im Hinterkopf vieler Anleger rum und du hast es gerade schon gesagt, könnte natürlich auch nochmal seine Wirkung entfalten. Zum Abschluss jetzt aber der Blick auf das technische. Bitcoin kann den Ausbruch auf 98k vorerst nicht bestätigen und fiel zum Wochenschluss zurück in die Handelsrange der letzten 8 Wochen. Autsch. Welche Chartmarken, Stefan, müssen die Bullen jetzt zwingend verteidigen, um ein Fakeout abzuwenden? Und ab welcher Marke kann sich das Käuferlager wieder Hoffnung auf eine Trendfortsetzung machen?
Ja, dann gucken wir doch mal direkt in den Chart rüber. Wir sehen, Bitcoin muss nach seinem Sprung auf 98.000, das war jetzt am Mittwoch, hier, zack, 98.000, erneut federn lassen und handelt aktuell ungefähr wieder im Bereich der 93.000, also innerhalb dieser übergeordneten Range, die wir ja kennen, das sind diese 8 Wochen, die Johannes gerade angesprochen hatte. Und es zeigt aber auch, wir sind einmal kurz runtergedippt heute Nacht an den Kreuzsupport EMA 20, EMA 50 und handeln jetzt tatsächlich genau in diesem Bereich 92,8 Pi mal Daumen. Und das ist die Zone, die auch in meiner Chartanalyse eigentlich unverändert seit 2 Monaten Pi mal Daumen eigentlich drin ist, dass genau diese braune Zone hier, dass die eigentlich die relevante ist, die wir nachhaltig rausnehmen müssen. Bisher haben wir es im Endeffekt nicht geschafft, die wirklich so richtig nachhaltig rauszunehmen. Wir sind halt, wie gesagt, hochgelaufen und dann sah es soweit ganz gut aus. Und im Endeffekt ging es dann auch sehr, sehr schnell wieder gen Süden, leider zum Wochenanfang. bedeutet aber auch, wir müssen nach diesen massenhaften Liquidationen, die wir eingangs erwähnt hatten, es jetzt erstmal schaffen, dass wir uns ja stabilisieren im Bereich, solange oberhalb der EMA 15, insbesondere diese 92,8er Bereich, wird der gehalten per Tagesschlusskurs. Wäre es schön, wenn wir einen schnellen Retest der Oberseite von der braunen Zone sehen würden, das wären ungefähr 94,2. Und sollte Bitcoin im Endeffekt diese Marke rausnehmen und dann auch das Hoch aus dem Dezember, 94,640, das rausnehmen können, also nochmals überspringen, rechne ich damit, dass wir durchaus eine Chance haben, das Vorwochenhoch wieder anzulaufen. Ein wichtiges Indiz wäre im Endeffekt eine Rückeroberung, und da sehen wir, wie relevant die war, diese Marke von 95,6 ungefähr. Die war nämlich hier Resist, dann haben wir sie am letzten Dienstag knapp nicht geschafft, sind dann ausgebrochen und dann in den Folgetagen jetzt, letzten Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, da seht ihr im Grunde genommen, ne, die ganze Zeit war sie auf einmal dann wieder Resist. Das bedeutet im Endeffekt, die muss rausgenommen werden. Springen wir da drüber, denke ich, dürfen wir eine Trendfortsetzung sehen, Minimum gegen in Richtung Vorwochenhoch, optimalerweise in Richtung diese leicht fallende 200-Tage-Linie, also alles ungefähr bis in den Bereich grob 99,4 wäre dann vorstellbar. Das womöglich, wenn wir zurückgehende PCE-Kerninflationsdaten bei weiterhin starken Wirtschaftsdaten in den USA sehen, dann könnte Bitcoin, wie gesagt, diesen Bereich 99,4 anlaufen. Maximal sehe ich eigentlich unverändert, dass wir, und das wäre so das bestmögliche Szenario, wenn im Endeffekt die Bullen einmal veräppelt worden wären durch diesen Spike heute Nacht, wäre ein maximales Kursziel von irgendwie knapp über der 100, das wären so 1200 US-Dollar vorstellbar, weil der Bereich fungierte, wie gesagt, im November, Anfang November mehrfach hier als Support und dürfte dann hier erstmal Resist sein.
Ja, auf jeden Fall. Da sind auch sehr, sehr viele On-Chain-Resist-Zonen, zum Beispiel Short-Term-Holder-Kostenbasis und so weiter. Da rechne ich auf jeden Fall mit viel Gegenwind. Gucken wir uns jetzt doch mal die Unterseite an. Noch haben wir ja hier ein Higher-Low und sowas wie einen Aufwärtstrend. Welche Marken müssen wir denn im Blick behalten, sollte Bitcoin per Tagesschlusskurs unter die 50-Tage-Linie abrutschen und seine Korrektur ausweiten?
Ja, wir können natürlich einfach gesagt, wenn man, ihr wisst es, ich halte nicht so viel von, aber sie sind zumindest mal relevant für so ein, sozusagen fürs Auge, damit man abschätzen kann, ist der Trend noch intakt oder nicht. Wir bauen, du hast es gerade gesagt, Higher Lows laufen. Ein höheres Hoch hatten wir jetzt auch endlich gemacht. Bedeutet, solange wir Higher Lows machen, wäre das in Ordnung. Bedeutet aber auch, sollte jetzt die 50-Tage-Linie unter Druck kommen und damit in der, ne, quasi die wird aufgegeben und in der Folge fallen wir tatsächlich dann auch im Grunde genommen unter diese Aufwärtstrendlinie zurück. Ist eigentlich das all- und entscheidende Level, diese grüne Marke, die jetzt hier immer wieder Widerstand war und dann haben wir jetzt Anfang Januar, die sind wir drüber ausgebrochen und dann hat sie in der Folge per Tagesschlusskurs immer wieder als Support fungiert. Das bedeutet, der Bereich 90.300, sollte die nämlich aufgegeben werden, dann sehe ich sehr schnell, dass wir Minimum in den Bereich ungefähr 88,1 laufen könnten. Und 88,1 ist daher wichtig, dass wir in dem Bereich 88, knapp oberhalb der 88, noch weiterhin den CME Gap offen haben. Das wäre dann, und wir wissen, gerade wenn es nicht sozusagen eine Folgebewegung der Norden gibt, irgendwann werden diese Gaps dann nämlich doch nochmal geschlossen. Und das wäre dann wieder in greifbarer Nähe. Optimalerweise würden dann spätestens dort die Bullen wieder wirklich dynamisch übernehmen. Sollte wieder dann aber Bitcoin sich weiter schwach zeigen, dürften tatsächlich als nächstes die Tiefs rund um die Weihnachtszeit, das sind diese hier, das sind ja, was weiß ich, 10 Tage ungefähr, wo wir immer um diese 87.000 grob waren, 87,2, die dürften dann wieder in den Fokus geraten. Warum sind die interessant? Wenn ich nämlich einfach mal ganz einfach die Fibonaccis anlege von dem absoluten Tief zu dem Hoch aus der Vorwoche, sehen wir, dass das Golden Pocket sich nämlich genau allein mit diesen 87,2, das heißt, und auch noch das untere Bollinger Band im Tageschart, das heißt, da haben wir dann wieder viel Support. Und das wäre eigentlich auch die letzte Marke, wo ich mir sagen würde, okay, wenn sie die nochmal unbedingt testen wollen, um nochmal sämtliche Liquidität auf der Unterseite zu greifen, dann muss aber auch wirklich was kommen. weil ansonsten, wenn wir weiter schwach bleiben, dann droht tatsächlich sehr schnell ein Abverkauf in den Bereich 84,5, 83,8. Das ist im Grunde genommen so, dass dieses Tief hier aus dem vom 18. Dezember, was dann angelaufen könnte, beziehungsweise Anfang Dezember, also die Dezember-Tiefs, die dann angelaufen werden. Und das wäre dann für mich die Gefahr deutlich erhöht, dass wir im Endeffekt diese Range, die wir hier haben, die ich ja eingangs eingezeichnet hatte, wenn wir einen Fehlersbruch auf der Oberseite haben und dann die Bullen nicht am Drücker bleiben, wir sehen sozusagen sowas, dass wir hier gen Süden rauschen, ist die Wahrscheinlichkeit oftmals gegeben, dass wenn es ein Ausbruch auf der einen Seite aus so einer Range nicht klappt, dass dann im Endeffekt eine Trendfortsetzung bzw. der Ausbruch auf der Unterseite kommt. Und das ist ja das, was wir definitiv alle nicht sehen wollen.
Ja, ich denke, vieles wird sich dann auch klären, wenn die nächste reguläre Handelssession in den USA startet. Stefan hat es ja schon gesagt, Montag Feiertag. Das heißt, heute würde ich gar nicht mehr mit so viel rechnen. Vielleicht, wenn die Futures aufmachen, dann am Abend, am späten Abend. Aber vermutlich wird sich der Großteil dieser Kurs-Action dann erst morgen abspielen, hatte ich jetzt so vermutet. Wie auch immer. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank euch fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer und können dann das Ganze weiter für euch einordnen. Da gibt es dann auch noch Stefans Chart-Analysen und sowieso alle anderen laufenden Entwicklungen bis dahin. Und ihr könnt euch uns eure brennenden Fragen dann auch noch im Live-Chat stellen. Da dann aber mit meinem Kollegen David, da ich ein paar Tage Pause mache. Schaut aber gerne vorbei. 12.30 Uhr geht es da regulär los. Es sei denn, da kommt noch irgendwas dazwischen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine gute Woche. Lasst euch nicht beirren durch die Turbulenzen aktuell. Ich denke, wir haben das heute ganz gut eingeordnet. Wir schauen, wie das Ganze weitergeht und bleiben zuversichtlich.
Definitiv. Ich sage einfach mal bis Mittwoch, ihr Lieben.